Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und hatte ich mir was gewünscht vergangene Woche? Ich habe schon wieder vergessen.
Nee, ich hatte Carte Blanche.
Du hattest Carte Blanche. Und das ist natürlich, das ist immer.
Sag jetzt nicht, dass ein Fehler ist. Da kommen über ganz tolle Sachen bei
Das ist immer ein Fehler. Du hast mir etwas mitgebracht. Wie soll ich das sagen? Es erinnert mich natürlich sofort an was. Und das ist natürlich bei mir immer, es ist ein Haus im Meer, würde ich sagen. Mhm. Ein Haus im Meer auf einer kleinen Insel. Und es erinnert mich an alle die, die sich oben in der Schlei-Region auskennen. Wenn man aus dem Marsholmer Hafen herausfährt und dann linksrum, ist gegenüber auf einer Insel ein wunderschönes Rethaus. Und genauso sieht das aus. Also es steht ein Haus drauf, ob es ein Rethaus ist, das weiß man nicht. Das Tolle ist, man sieht von diesem Haus eigentlich im Wesentlichen ein erleuchtetes Fenster. So mit vier Streben. Ansonsten sieht man diese Insel. Auf dieser Insel wachsen ganz viele Bäume und dann dieses Fenster des Hauses lugt aus diesen Bäumen hervor. Und das Interessante ist ja, und das macht das Bild etwas, der eine würde vielleicht sagen unheimlich, der andere sagt interessant. Es ist eben nicht blaues Meer, graues Meer, blauer Himmel, grüne Bäume, sondern es ist alles grün. Es ist schlicht alles.
Es ist wirklich viel Grün dabei,
Hallo, es ist viel Grün. Ich sehe nichts anderes. Welche Farbe siehst du noch? Einmal weiß.
Ein bisschen
Ocker. Ja, aber es ist viel Grün dabei. Und es ist an sich auch ein ganz kleines Bild. Also kein besonders großes Bild.
Ach, und das siehst du, weil das fotografiert wurde an der Größe der Backsteine dahinter.
Sehr schön. Genau, sehr schön.
Und noch entstanden im Atelier, dieses Foto.
Und es ist wahrscheinlich auch ein relativ neues Bild. Das ist jetzt nicht so ein Bild, wo man sagt, das geht weit ins 19. Jahrhundert zurück, sondern es ist wahrscheinlich irgendwie eher, es sieht aus wie zeitgenössisch und es ist wieder so ein Bild, wo man denkt, mein Papa, der malt ja auch.
Das wusste ich noch gar nicht.
Ja, der malt mit Aquarell vor allen Dingen immer. Mhm. Das könnte der auch.
Aber wenn er in Aquarell malen,
dann das ist wahrscheinlich nur, weißt du, was nicht. Ich glaube, okay, aber er könnte, weißt du, ich glaube an diesem Bild, das ist wieder so ein typisches Kunsthistoriker-Bild. Das gleiche Bild in normalen Farben wäre ausgeschieden, aber weil es grün ist. Und du hast es mitgebracht, weil du über die Grün sprichst. Ich weiß nicht. Ja, aber habe ich was? Es gibt keinen Mensch. Aber ich finde toll, nochmal gesehen, im Zentrum dieses weiße Fenster. Das ist entscheidend. Gäbe es dieses weiße Fenster nicht, glaube ich, wäre dieses Bild verloren.
Sehr gut.
Ja. Also grün und weißes Fenster sind die entscheidenden Momente.
Wobei, dann wäre vielleicht irgendwas anderes da. Also ich muss auch irgendwie mich erholen. Also ein typisches Kunsthistoriker-Bild, wenn du das sagst, klingt das nicht gut. Also es ist aber tatsächlich ein Bild, was mich sehr fasziniert hat. Nicht nur mich, angekauft hat es Brigitte Kölle, die Kuratorin der Gegenwartskunst. Und ich war
ohne dich zu fragen?
Nein, wir sprechen das schon ab, aber das jetzt, mich muss man nicht um Erlaubnis fragen. Das sind die Sammlungsleiterinnen sind da recht autonom. Also wir machen das so mit, natürlich wird es vorgeschlagen, aber ich werde dann Teufel tun und irgendjemand erzählen, was er nicht ankaufen soll.
Wie, die können selber entscheiden, die haben ein Budget und können kaufen, was sie mögen?
Nein, das ist ein bisschen die Bremse. Der Direktor sitzt auf den Budgets oder er hat den Zugang zu denen, aber das wäre jetzt ein bisschen zu billig. Also es ist ja meine Grundhaltung und ich denke fast, das sollte jeder gute Direktor adoptieren. Verantwortlich für die Sammlungsentwicklung ist der oder die jeweilige Sammlungsleiterin. Das heißt, das ist schon so, dass die arbeiten damit, die wählen das aus. Ich gebe schon immer mal wieder Impulse oder es ist so, ich bin so ein bisschen der Advokat des Teufels. Ich hinterfrage Dinge und wenn die Antwort aber dann gut ist, dann gibt es gar nichts mehr zu hinterfragen.
Okay.
Das geht ja bei uns auch durch mehrere Stadien. Das ist ja auch so, das wird dann erworben, meistens mit Mitteln von Stiftungen. Das heißt, das ist ein kleiner Prozess, aber eigentlich ist es so, dass für mich die Sammlungsleiterinnen eine hohe Autonomie haben, weil sie die Sammlung gestalten. Wir reden viel über Sammlungsentwicklung, wie macht man Dinge, wie will man kaufen. Ich stelle auch Sammlungsstrategien mit denen zusammen auf. Ich gebe aber eigentlich eher Impulse, als dass ich irgendwas anderes tue. Aber ja, das ist ein Kunsthistorikerbild, das ist aber auch ein Künstlerbild.
Von?
Der Name wird dir gleich was sagen. Simon Modersohn.
Aus der
Familie Otto Modersohns, vielleicht Urenkel. Und das Bild hat einen wunderschönen Namen. Es ist tatsächlich sehr klein. Er hängt oben im dritten Stock der Galerie der Gegenwart in einem wundervollen kleinen Flur. Und das Bild heißt Letzte Lampe. Das triggert doch, glaube ich, viel Vergnügen.
Letzte Lampe passt auch, weil, so, was ich gesagt habe, dieses eine Licht, einer.
Dieses Fenster.
Man kennt es auch natürlich noch lustiger, wäre es gewesen. Ich weiß nicht, wie alt ist, also der lebt also noch
der
hier.
Der ist jung, der ist jetzt schon etablierter Hamburger Künstler, lebt hier in Hamburg, hat auch ein Atelier hier in Hamburg. Uhlenhorst, glaube ich, ein Stück raus, war ich schon zum Atelierbesuch. Und es ist ja neben dem Grün oder neben der Farbigkeit sind ja mehrere Dinge ganz interessant. Zum einen, diese Insel, die hat ja jetzt nicht besonders inselige Ränder. Die sieht ja eher aus wie eine Kaimauer.
Es ist, das habe ich versucht, habe ich vorhin vergessen vielleicht zu sagen, es ist, wenn man aus Marsholm rausfährt in Richtung Schleimünde, da ist es ist auch keine Insel. Es ist einfach nur sozusagen ein Stück Land, was ins Meer ragt. Mhm. Und das hinten wird es dann größer, das sieht man hier nicht. Und weil es kann ja, also so eine Insel, dass es nur diese Insel ist, die mitten im Meer ist, das halte ich für unwahrscheinlich, also in der Natur vorkommen für unwahrscheinlich. Ich wollte noch was anderes fragen vorher. Letzte Lampe, weil lustig wäre ja auch, der Letzte macht das Licht aus.
Das klingt damit als Titel. An. Genau, also Letzte Lampe ist auf alle Fälle humoristisch.
Ja.
Und der Letzte macht das Licht aus ist auch, was hat das eigentlich für Anklänge, der Letzte macht das Licht aus? Ist das ein Humor, den ich kennen könnte? Irgendwie sagt mir das was. Aber
nee, man weiß nicht, woher das kommt. Das heißt sozusagen ja, dass der dann zum Schluss, dann ist Schluss.
Genau. Ah ja.
Dann ist das ist eigentlich eine Übersetzung von jetzt ist Schluss. Der Letzte macht das Licht aus.
Also das transportiert dieses Bild unter allen Umständen. Also der Kunsthistoriker, bei dem klingelt auf alle Fälle etwas. Es gibt ein wahnsinnig berühmtes Bild des 19. Jahrhunderts wiederum. Arnold Böcklins Toteninsel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da sieht man eine eine Insel mit
Zypressen. Kann das sein, dass wir die schon mal hatten? Oder sowas?
Nee, die ist leider nicht bei uns in der Sammlung.
Aber eine Toteninsel hatten wir schon mal.
Wir hatten Böcklin und da waren auch so geisterhafte Priester darauf.
Und da hast du es erwähnt, genau.
Die Toteninsel gibt es in mindestens zwei Ausführungen. Eine ist in Basel, wo die andere ist, weiß ich gerade nicht. Und das ist ein ähnlich aufgebautes Bild. Eine einsame Insel, in der sich eine kleine Bucht öffnet und davor ist ein Kahn, auf dem ein aufgerichteter, hoher Ruderer steht, der einen Sarg in Richtung der Insel. Und dieses Bild unter allen Umständen spielt darauf an, weil erstens ist diese Insel ja irgendwie etwas sonderbar allein hier. Also die hat ja keine Verbindung zu Land und wie ich sage, sieht ja mehr aus wie eine Kaimauer. Dann ist sie klaustrophobisch eng. Also erstens kann dieses Haus nur super klein sein. Es ist ja verdeckt von den Sträuchern. Dann hat es auch wirklich nur ein Licht an. Also da ist wirklich Schluss gleich. Und diese geisterhafte, also blickt man da auf irgendwas, was irgendwie gefährlich ist?
Nee, aber das finde ich, ja, wird jetzt auf dieses Unheimliche kommen.
Unheimlich.
Aber wenn du das erlebst, so an der Ostsee, da sind halt oft diese Reetdachhäuser, die haben dann teilweise im Dachboden ist da gar nichts. Das heißt, da ist gar kein Fenster mehr. Das heißt, die haben tatsächlich nur dieses eine Fenster, wo Licht an ist.
Das Wohnzimmer.
Alles das Wohnzimmer, die, genau. Und das finde ich, und das ist jetzt hier doch ganz heimelig. Man denkt so, also das Grüne ist so ein bisschen das, was man denkt, irgendwie guckt sich das einer mit so einem Nachtsichtgerät an, weißt du?
Yeah.
Der Mörder, der gerade mit dem Ruderboot rübergeht.
Jetzt machst du hier die unheimlichen Dinge rein.
Ja, aber es ist ja keine Gefängnisinsel.
Es ist keine Gefängnisinsel und trotzdem, diese Bäume sind schon ein recht struppiges Ding. Ne? Das sind auch irgendwie, kann man auch gar nicht recht erahnen, ob das norddeutsche Bäume sind oder ob das so ein Pappeln sind es auch nicht. Ist auch egal an für sich. Diese monochrome Sache, der verwendet ja die gleiche Farbe für die Kaimauer wie für die Bäume. Das heißt, der fasst das wirklich als ein so ein Ding zusammen. Ist schon hart am Rande von eher abstrahierend.
Das Grün ist aber doch das Entscheidende, oder? Warum ist alles? Oder was macht das jetzt? Oder ist es, weil es Modersohn ist? Wer ist verwandt mit Otto Modersohn?
Naja, ich habe ihn ausgewählt, weil wir sind in den letzten Wochen von Caspar David Friedrich da bin ich immer extra alert. Und das hier ist auch so etwas, wo man nicht genau weiß, das ist auch so ein balanciertes Bild, wo man nicht weiß, ist da eher die Trübsal oder ist das hoffnungsfroh? Ist das das Licht, auf das ich jetzt von einem Schiff heruntergestoßen wordener Schwimmer mich rettend hinbewege? Ist das ein
Na, die interessante Frage ist ja, was ist da? Also wer ist da in diesem Haus?
Auch.
Oder wenn du siehst, denkst du, da ist noch Licht, aber wer sitzt denn da? Ist da jetzt ein Ferien? Wenn das 2020 gemalt?
2020.
Vielleicht ist ein Ferienhaus, was sich einer gemietet hat. Vielleicht ist da so ein einsamer. Kennst du die schönen Bücher von Kirsten Boje?
Mhm.
Kirsten Boje, da existiert ja auch, spielt auch an der Schlei. Oh Gott, ich bin sehr schleilastig. Aber da ist ja auch, dann wohnt da die Oma drin. Und auf so einer Insel, wo man dann nur mit dem Schiff rüberkommen kann.
Ja.
Und dann passt sie auf ihre Enkelkinder auf und so.
Und das ist die letzte Insel vor der Ostsee.
Das ist genau. Ja, genau. Das ist so. Da ist es so. Das ist die letzte Insel vor der Ostsee.
Also das was mich fasziniert an diesem Bild, ist tatsächlich diese balancierte, man weiß nicht, was es ist. Es ist kein redseliges Bild. Aber es ist viel drin.
Nee, doch, ich finde schon, wenn du darüber nachdenkst, wie gesagt, dieses eine Fenster, das macht den Unterschied. Ist das Fenster, wäre das Licht aus, Sag mal ernsthaft, wäre es ein gutes Bild, wenn das Licht aus wäre?
Nein. Das wäre kein interessantes Bild. Genau. Das wäre sehr monochrom und auf der tristen Seite.
Aber da sieht man mal, was es bedeutet, wenn man einfach nur so... Wie wichtig ist das, dass dieses Fenster, dieses hell erleuchtete Fenster mitten im Zentrum des Bildes ist?
Wenn du jetzt das mal wieder versuchst aufzudröseln, du hast eine Horizontlinie, eine ganz dünne Horizontlinie, wo du dich auch fragst, ist das noch ein dünner Landstreifen, bevor die Schleie sich in die Ostsee ergießt? Dann hast du sehr zentriert diese Insel, die sitzt ja wirklich mittig. Das Bild ist ja ein überstrecktes Querformat und du könntest wahrscheinlich diese Insel in so eine, genau in einen Block reinmachen, der aber super dem Format entsprechend in der Mitte sitzt. Und dann hast du am unteren Ende dieses Rechtecks dieses ausgesparte Fenster mit der Helligkeit. Die Helligkeit ist auch kein warmes Licht. Das ganze Bild ist ohne warmes Licht, hat lauter Kühle.
Das Fensterlicht ist aber ein bisschen warm, oder nicht?
Es geht so ins Zitronige, habe ich das Gefühl. Und ist das warm? Ist eher ein... Dahinter könnte auch... Ja, im Kontrast ist es warm, würde ich jetzt mal sagen. Dann hast du übrigens den Schatten von der Insel, der nahelegt, dass irgendwie diese dunstige Grünheit dahinter doch irgendwie eine Form von Licht ist, weil die Insel sich... Oder sie reflektiert auf dem Wasser.
Also, aber warum grün?
Warum nicht grün? Grau? Braun?
Man könnte es ja auch in den Farben malen können, in denen es auftaucht. Das Wasser ist ja nicht grün. Gibt es übrigens auch. Manchmal ist die Alster... Oh, einmal war das so irgendwie so ein komischer Algenbefall, da war die Alster komplett grün.
Die kann doch auch grün werden, wenn die, also jetzt nimm mal eine dunstige Dämmerung an, habe ich hier in Norddeutschland schon erlebt, so ganz, das ist ein ganz fieses Zwielicht, wo alles irgendwie so einen matschigen Ton bekommt. Das ist knapp bevor jetzt der Regen über die Schlei zieht.
Also wie sage ich immer Schlei? Das ist ja nicht Schlei. Weiß mal, wo es ist, als sich's ausgedacht hat, oder?
Also ich wüsste nicht mal, ob ich das. Mich erinnert das ja, wenn man nach Venedig fährt und man am Flughafen von Venedig in das Ali Laguna einsteigt und nach Venedig fährt, kommt man an zwei einsamen Inseln vorbei. Beide mini klein, beide verlassen, gehören irgendwelchen Millionären, die irgendwie noch keine Zeit gefunden haben, sie irgendwie auszubauen. Ungefähr so. Da leuchtet halt kein Licht, aber da ist in so einer, man sieht in so einer Hecke, dass da noch ein Gebäude dahinter ist, ahnt gar nicht, wie groß das ist. Ich habe auf Google Maps mal nachgeguckt, das sieht auch wirklich von oben nicht besonders belebt aus. Also gibt's auch in der Lagune zu Venedig, muss nicht Schlei sein.
Wusstest du, dass es in Hamburg einen Inselverkäufer gibt?
Ja, der ist direkt bei uns um die Ecke. Ich kriege immer seinen Kalender, finde ich großartig.
Und hast du schon eine Insel erworben?
Die ist noch jenseits meines Budgets, aber okay. Ich arbeite, wenn du deinen Bestseller geschrieben hast, würde ich sagen, ist die Insel für dich schon mal in Reichweite.
Ich weiß nicht, warum soll man eine Insel kaufen?
Das ist das, was meine Frau mich dann immer fragt. Warum sollte man keine Insel kaufen? Da gibt's ja schöne Inseln. Also er hat einer Kalender waren nur Inseln im Labrador-Strom, also in Kanada. Und da war eine Insel schöner als die nächste. Das Problem ist, man muss immer hinschwimmen, rudern oder Boot fahren. Aber also auf so einer Insel jeden Morgen aufwachen und du guckst auf den St. Lorenz-Strom, das ist doch...
Ja. Auf der Insel hier wie lange würde man es da aushalten? Das ist so ein bisschen dieses Hallig-Gefühl, wo ich dann, weiß ich
nicht. Ich war noch nicht auf einer Hallig.
Ich auch nicht.
Möchte ich auch noch gerne. Ja, ich weiß nicht. Also es kommt auf deine Persönlichkeit an, ob das dann desperat ist oder wenn du wenn du Rockstar bist und nach dem Konzert wirklich mal Ruhe haben willst, das ist doch die maximale Ruhe. Du allein und jetzt kommt schon wieder jemand angeschwommen, den wolltest du gar nicht haben. Also dieses Ding, genau, das Bild hat ja auch einen unglaublichen Aspekt von individuell sein, allein sein.
Ja.
Aber einen freundlichen Aspekt. Ich finde dieses Grün ja irgendwie, es wird immer netter, je länger ich hingucke.
Ja gut, weil Grün insgesamt eine nette Farbe ist, ne?
Ja, wobei das ist so undefiniert, das ist changiert zwischen Oliv und dann sind diese braunen Aspekte, die er hat auch das Haus gar nicht dargestellt. Wir sehen nur ein Fenster, kein Haus. Das finde ich auch ganz...
Du hast recht, man sieht eigentlich, also ich sage einfach, weißt du, stopp, jetzt müssen wir mal sagen. Ich sage einfach, dass es ein Haus ist. Aber man sieht ja nichts davon.
Nee, du siehst nur ein Fenster und die Fenster, die Kreuze.
Man sieht so ein bisschen so einen Maueransatz, aber man sieht kein Dach. Das ist auch, das habe ich neulich gesehen, da auch an der Ostsee. Neben unserem Haus ist ein Haus, das ist vor vielen, vielen Jahren von den Bewohnern aufgegeben worden. Und es wuchert dann so zu.
Hast du erzählt schon mal, dass die...
Und so ein bisschen ist das hier so, wo man dachte, das ist irgendwie zugewuchert.
Aber es ist Licht an, da ist noch jemand drin, der sorgt dafür, dass es nicht...
Oder es ist gerade jemand, der darf da gar nicht sein. Seit Jahrzehnten ist diese Insel unbewohnt und plötzlich siehst du vom... gegenüberliegenden Ufer, da brennt auf einmal wieder Licht. Wer ist das?
In unserer Nachbarwohnung, von der wir wissen, dass sie verlassen ist, fiel mir neulich ein brennendes Dachlicht auf. Und ich stürzte runter zu meiner Frau und meinte, da ist ein Geist unterm Dach. Und sie meinte, aber das Licht brennt da schon seit Sommer.
Ja, müsst ihr mich mal gucken, nicht, dass da einer umgekippt ist?
Nee, wir wissen, dass die Bewohnerin ausgezogen ist und das seitdem nicht mehr vermietet hat. Aber es ist tatsächlich ein bisschen spooky, wenn man plötzlich ein Licht sieht, das man vorher nicht gesehen hat. Aber meine Frau hat gemeint, das Licht brannte schon immer. Ich wollte gerade noch auf die Sache mit der Einsamkeit. Also der Simon Moderson ist, ich habe ja mehrere Bilder von ihm gesehen, der ist auch, der malt tatsächlich so Dinge, die behaupten, dass sie sehr faktisch sind. Der malt auch gerne, also ein Bild ist mir auch in Erinnerung geblieben, ein Haus mit einem verlassenen Swimmingpool davor. Und das ist mir auch, also Swimmingpools sind ja bei uns irgendwie geparkt auf der Seite von Glamour und Hollywood. Das war so ein norddeutsches Haus mit so einem Swimmingpool, der nicht eingelassen ist, sondern der so, den man sich vors Haus gestellt hat, wie man es auch ganz viel findet, der so mal irgendwie in einem Sommer gekauft wurde.
Ach so, der so ganz hoch, wo man dann so hoch reinklettern muss, genau.
Und das ist natürlich schon total trist. Und der schnappt sich immer solche, so Metaphern, die tendenziell trist sind, dieses Fensterkreuzfenster, das ist ja das Übliche, was man so in Norddeutschland sieht, in Süddeutschland komischerweise weniger. Und das ist ja auch wahlweise, wir haben ja vorhin festgestellt, entweder ist das, wo du drauf hinschwimmen willst, was das einzige Leben ist, oder es ist total einsames Leben da. Und beide Sachen sind in der Verbindung sehr weit voneinander entfernt. Also gut und böse sind, nein, nicht gut und böse, schrecklich und gut sind hier.
Ja, das ist natürlich interpretiert, die Keimauer, von der du sprichst, die ist ja nicht nur eine Mauer, damit da keiner abhaut, sondern wahrscheinlich eine Mauer als Schutz gegen das Wasser.
Und auch, dass du
nicht rüberkommst, wenn du da hinkommst. Was ist, dass du nicht rüberkommst? Naja, so ist die Mauer jetzt nicht, oder?
Na, wenn du, also nehmen wir an, wir sind aus der Perspektive eines Schwimmers, der gerade sein untergegangenes Boot verlassen hat, dann werden wir an dieser Mauer ein bisschen Schwierigkeiten haben.
Das ist natürlich das Interessante, dass man sich fragt, wer ist derjenige, der drauf guckt? Ist es ein Schwimmer? Ist es jemand, der mit dem Boot ist? Ist es jemand, der das irgendwie beobachtet? Polizei, die guckt, was ist da gerade? Mhm. Kurz vor dem Zugriff irgendwie. Aber sind das alles so Gedanken, die der Modersohn, der hat das einfach gemalt, weil er es schön findet?
Naja, ich glaube, Künstler entwickeln Motive aus Motiven und er, also tatsächlich diese kühle, also heutzutage Gegenstände zu malen, bedarf ja irgendeiner Grunddisposition, wo man sagt, also warum male ich dies oder das? Mhm. Ist auch so, wenn ich mich mit Künstlern unterhalte und ich frage, also wofür interessierst du dich oder was fasziniert dich? Und dann kommt sehr schnell raus, dass die sich abarbeiten an bestimmten Dingen. Er malt auch, wir haben drei Bilder von ihm gekauft, dabei war ein Ofen mit, ich glaube, geöffneter Ofentür. Und du guckst also in so einen Ofen rein, was du ja öfter tust. Und da gibt's dann auch einen Spruch dazu, in den Ofen gucken. Also solche sonderbare Situationen malt er auf. Und es geht ja weniger darum, dass er zeigt, dass er eine gute Insel malen kann. Die kann man wahrscheinlich besser malen. Sondern er nimmt dieses Motiv, das eben so ausbalanciert irgendwas zwischen Einsamkeit und Rettung darstellen kann. Und es ist aber nicht, es ist jetzt nicht redselig, wie ich finde. Oder du, ach nee, du hast vorhin widersprochen.
Ich habe widersprochen.
Du findest das, aber vielleicht was unterschiedlich. Das regt zum Nachdenken und Imaginieren an, aber selber erzählst keine Geschichte. Jedenfalls keine, die du, das erzählt viele Geschichten.
Naja, das ist auch, das könnte jetzt auch auf dem Krimi oder auf dem Buchcover,
ja,
könnte das auch so sein. Dann ist das Ding wie das verwunschene Haus.
Eben, jetzt nimm mal an, dein geliebter Sonnenuntergang wäre da zu sehen. Das ist ja eindeutig anders konnotiert. Hier ist Suspense drin. Irgendwie
aber ist nicht so ein bisschen da an der Seite, ist es doch so, wird es doch ein bisschen hell. Ist da gerade die Sonne, kennst du diesen Moment, wenn die Sonne komplett verschwunden ist? Für einen kleinen Moment ist da eine gewisse Helligkeit. Wenn du ganz rechts guckst, da ist ja so eine Helligkeit, links nicht.
Ich finde, das ist sehr diesig. Da kann innerhalb des diesigen natürlich ganz zur Schattierung. Das erlebt man auch. Es gibt Nebel unterschiedliche Intensität. Wenn es neblig ist und es bricht auf, dann bricht es ja immer an einzelnen Stellen auf. Und das hat er eigentlich hier ganz schön aufgefangen. Es gibt dieses solide Grün, was eben durch unterschiedliche Helligkeitstöne potenziell auch aufreißt. Also es ist wirklich so ein Bild, was in der Schwebe ist, finde ich.
Seid ihr hingegangen zu ihm in die Galerie und habt gesagt, jetzt kaufen wir mal ein paar Bilder von ihm? Wie geht das dann? Oder geht man hin und sagt, wir haben ein Budget so und so, das geben wir jetzt aus oder wir gucken mal und vielleicht kaufen wir eins, vielleicht kaufen wir fünf, vielleicht kaufen wir keins?
Ich glaube, wir waren erstmal auf Atelierbesuch da. Ich glaube, Brigitte Kölle kannte ihn schon vorher. Ich kannte ihn auch, allerdings aus der Ferne, weil auch in der Ausstellung war, die ich mit kuratiert hatte, aber da hatte ich ihn nicht kennengelernt. Und wir haben einfach erstmal mit ihm gesprochen. Das ist ja auch heute so, du gehst ja nicht zum Shoppen ins Atelier oder in die Galerie, sondern man lernt erstmal Leute kennen. Es geht ja auch ganz viel um so eine Haltung und die Frage, also passt das zu uns in die Sammlung? Ist das was wir, womit können wir das paaren? Und dann schaut man sich Sachen an und dann haben wir irgendwann gesagt, naja, also wir denken, wir finden es auch wichtig, Hamburger Maler, die auch auf dem Weg nach oben sind, zu begleiten durch gezielte Ankäufe. Und ich glaube, wir haben drei Arbeiten von ihm gekauft und er hat eins vorgeschlagen. Wir haben gesagt, das wollen wir. Und aufs Dritte haben wir uns gemeinsam geeinigt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann erwirbt man das meistens über die Galerie, weil die bezieht man dann mit ein. Die helfen auch so ein bisschen. Aber die Grundlage ist, dass man viel drüber spricht. Also wir gehen nicht rein und sagen, das gefällt mir. Das nicht, sondern es wird viel drüber gesprochen. Also wir sind viel am Reden beim Kaufen, vor dem Kaufen.
Und okay, und dann aber, was heißt, wenn man sich dann entschieden hat, macht man was? Oder man guckt sich erstmal das an und beim nächsten Mal kommt man kauft nicht gleich.
Naja, so ich muss ja dann erstmal das Geld besorgen.
Okay.
Die Kunsthalle lebt ja davon, dass sie alles sich finanzieren lässt, beziehungsweise wir suchen dann Partner, die sagen, interessant, das kann, ich weiß nicht, ob in dem Fall ist das vielleicht sogar die Stiftung Hamburger Kunstsammlung. Nee, das haben wir uns selber erworben, aber wir machen das ganz oft mit der SHK, der Stiftung Hamburger Kunstsammlung, der Name fiel, glaube ich, schon ein paar Mal. Denen stelle ich das dann ordentlich in der Kuratoriumssitzung vor. Wir haben aber auch ein paar Stiftungen. Eine Stiftung, die gibt mir relativ freie Bahn. Da ich kann im Jahr 400.000 Euro ausgeben. Mhm. Eine andere Stiftung, da bin ich der Vorsitzende, aber ich muss es meinem Mitvorstand vorstellen. Da gibt es ganz verschiedene Konstruktionen. Das geht nie so. Also die Kuratorinnen haben ein wenig Handgeld für so Impulskäufe. Keine Ahnung, du gehst über eine Messe, dann ist da was und du hörst schon das Raunen und bevor das Ding jetzt weg ist.
Ja.
Und meistens dann schon so, dann werde ich doch angerufen. Also das war auch ganz lustig. Der Andreas Stolzenburg, der Leiter des Kupferstichkabinetts, rief mich direkt von der Messe an, war ein bisschen aufgeregt. Ich hätte jetzt die Gelegenheit für, ich weiß nicht, 25.000 Euro dieses Blatt von, es war nicht Leonardo da Vinci, aber irgendein phänomenaler Renaissance noch nicht erkannt. Kann ich das kaufen? Dann daraufhin stürzte ich sofort in unsere Bücher, guckte kurz nach, wie viel wir ausgegeben haben in unserem Stiftungsding und meldete mich zurück und dann war das Bild gekauft. Geht auch. Also solche Sachen passieren selten, aber sie passieren.
Und hat er sofort dann da 25.000 Euro auf dem Tisch?
Nein,
da
kommt eine Rechnung.
Ich weiß ja nicht, wie das mit Kreditkarte. Also Kreditkarte, hier ziehen sie einmal durch oder so.
Nee. Wir zahlen auch ordentlich Steuern auf all diese Dinge. Das finde ich ein bisschen widersinnig. Also
musst Steuern zahlen, wenn du ein Bild kaufst? Nein.
Naja, wir als Hamburger Kunsthalle zahlen ganz normal Steuern wie alle anderen auch.
Auf eure Einnahmen?
Naja, wir zahlen sowieso Steuern auf alle Dinge, auf unsere finanziellen. Aber wenn wir Bilder kaufen, hätte ich jetzt mal gesagt, da erwirbt doch quasi der Staat was. Das fand ich vorher noch schlimmer, als ich in Wiesbaden war, waren wir so eindeutig ein Staatsinstitut und mussten trotzdem Steuern zahlen. Da habe ich gedacht, das ist irgendwie bescheuert. Ich von meinem kargen Etat, also Museen kriegen ja nicht viel, die Steuer nimmt massiv viel ein. Warum nehmen die von uns, wo sie es uns eigentlich geben müssten? Aber das versteht die Steuer natürlich anders.
Nee, man zahlt ja auch ganz normal Umsatzsteuer, hoffentlich Mehrwertsteuer,
das ganze Programm. Das ist aber ein bisschen pervers, ne? Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, aber dann doch nicht wirklich.
Zahlt man auf, das ist interessant, zahlt man auf, ja klar, auf Kunstwerke auch 19% Mehrwertsteuer? Oder 7% wahrscheinlich, ne?
Genau. Naja, das kommt darauf an, ob es über eine Galerie oder über einen Künstler geht, oder da gibt es verschiedene, wie nennen das die Leute, Gestaltungsmöglichkeiten? Also das...
Steuerliche mal einen Tipp, auch mal bei der Kunsthalle genau hingucken, liebes Finanzamt. Nein.
Das tun die auch so.
Was hat dieses Bild gekostet? Kann man das sagen?
Ich weiß es nicht mehr. Unter 20.000.
Es ist klein. Wie klein? Ich sage, es ist klein. Ne? Es ist vielleicht 30 Zentimeter so.
Ja,
in
genau.
Der
ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, es ist 15 Zentimeter hoch und entsprechend irgendwie 25 oder sowas. Das habe ich jetzt vergessen. Es ist ein kleines Bildchen. Man kann es besichtigen im dritten Stock der Galerie der Gegenwart. Hängt in einem ganz netten kleinen Kabinett. Es ist auch ein Stuhl genau gegenüber. Man kann sie also hinsetzen und es in aller Gemütsruhe von oben bis unten ansehen.
Was auch wirkt, aber es wirkt eben wegen dieses einen kleinen
Lichtleins.
Also, der Letzte macht das Licht aus. Wir gucken nochmal nach, woher diese Redewendung eigentlich kommt. Nächste Woche, was ist dann da? Kann man da mal ganz große... Ich habe eben aus Versehen Buch gesagt. Kannst du nicht mal gucken, ob du was findest, wo es sozusagen eine Verbindung zwischen Schreibender, also zwischen Literatur und bildender Kunst gibt?
Gibt es massenhaft Verbindungen?
Was gibt es denn da? Zum Beispiel Dürer, der Dingsbums, ne?
Ja, aber du denkst,
es ist tatsächlich
die Verbindung zwischen Literatur und
in enger Form,
Malerei.
Genau.
Ja, klar, also die Malerei bedient sich besonders gerne der Literatur als Vorlage für Themen, aber es gibt auch Hommagen. Also da finde ich was.
Also irgendwie so ein bisschen wo man dann merkt, dass wir aus dem, kann man sagen, wir kommen aus dem Land der Dichter und Denker und die Künstler oder die bildenden Künstler, Dichter, Denker und Maler.
Nee. Und Komponisten.
Also, ja, aber warum sagt man immer Dichter und Denker und nicht Maler und Komponisten?
Naja, das hat mit dem heiligen Goethe zu tun, der über allem schwebt und thront. Irgendwie hat der uns so geprägt, dass die Dichter und Denker, Kant und Goethe, Hegel, meine Güte, Nietzsche,
Schiller,
so viele. Also, woher kommt das?
Nietzsche, Schiller, Goethe, übrigens alle aus Weimar.
Vielleicht, weil dann doch das Dichten, das Denken in der Estimation der Welt so hoch ist. Und wenn man gesagt hätte, der Maler und Komponierer, hätten die ja gesagt Handwerker.
Ja, okay. weil das eine tatsächlich nur im Kopf passiert. Aber da können wir nächste Woche drüber sprechen, ob sozusagen die schriftliche Kunst, ist die eigentlich, nein, ist sie größer als die bildende Kunst? Das ist schwer zu vergleichen.
Das müssen wir mal diskutieren.
Das diskutieren wir dann in der nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal, wo wir dann zusammenbringen, bildende Kunst. Bin gespannt, was du da mitbringst.
Und Literatur.
Literatur, das heißt, da weiß ich zum ersten Mal ansatzweise auch, worüber wir sprechen. Bis dahin. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.